Brauchst du noch einen Kaffee oder einen Wodka oder einen Whisky?
Tja, ich überlege tatsächlich, aber ich glaube, nee, ich ziehe das so durch.
Heute ohne Alkohol. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir können wieder zählen und wir sind wieder in der richtigen Reihenfolge drin. Nach meiner Zählung ist das Folge 95 und sie hat einen Titel, den ich, wie Martin schon richtigerweise festgestellt hat, oft zitiert habe. Und es ist mein Klischee-Titel, der so ein bisschen diese Vorabendserien-Wohlfühl-Atmosphäre charakterisiert und darstellt. Gemeinsam statt einsam. Es ist die 14. Folge der 7. Staffel. Martin, ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo.
Genau, ich freue mich auch. Wäre ja auch sonst schade, wenn du hier einsam einen Podcast über Familie Dr. Kleist machen würdest. Deswegen bin ich auch heute wieder für dich da, um die Inhalte zu beschreiben.
Perfekt, super, darauf freue ich mich. Und nur der Vollständigkeit halber, ich bin Konstantin. Freue mich auch über alle, die hier heute zuhören. Und jetzt muss man sagen, jetzt haben wir haben beim letzten Mal, hat sich was vertauscht in der Dramaturgie. Ein kleines bisschen hat es eine Rolle gespielt, aber eigentlich nicht groß. Und jetzt ist wieder alles stimmig. War die Folge stimmig für dich?
Nicht uneingeschränkt, muss ich sagen. Und ich würde es auch gleich mal zurückgeben, weil ich mich, glaube ich, erinnere, dass irgendwie in einer der letzten Folgen du meintest, was zum Thema Lotte, sinngemäß hast du sowas gesagt, wie wenn das jetzt alles heile Welt wird, dann wirst du ein bisschen sauer. Wurdest du denn sauer in der Folge? Weil es löst sich ja doch ziemlich viel von selbst auf, so.
Wir können es nachher noch genauer, aber ja, schon.
Also ich nehme dich auch.
Also das war irgendwie, da gab es eine Szene, wo man fast diskutieren muss, ob es die schwächste der Serie war. Also ja. Nicht ganz die schwächste, aber sozusagen in der Gesamt von der Dramaturgie, wie das alles entstanden ist sozusagen und wie sich das entwickelt hat. Aber wir kommen nachher mit rein, diskutieren das noch aus. Ich starte mal kurz mit dieser steilen These und dann können wir nachher gucken, was wir draus machen.
Ich würde auch mit so ein bisschen einsteigen und sagen, es gibt auf jeden Fall viele Dinge an der Folge, die mich gestört haben. Waren kleinere Sachen, aber auch größere Sachen. Und dann können wir mal untersuchen, ob wir oder zu welchem Urteil wir dann am Ende wirklich kommen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, nicht meine Lieblingsepisode, im Gegenteil.
Okay. Und wir wissen ja, dass, wenn du sagst, noch im Gegenteil, das sind ja meistens die Folgen, wo wir am stärksten sind.
Genau.
wenn's irgendwie Dinge zu bemängeln gibt oder sowas. Also wir kritisieren die anderen, merkt man schon, ganz unsympathisch und loben uns selbst.
Genau. Ja. Also liebe Zuhörer, macht euch bereit, das wird die beste Folge von Verstaubt und Altbacken.
Weil wir einfach so gut sind, das ist unfassbar. Also, wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus? Wahrscheinlich irgendwie gar nicht.
Wahrscheinlich sollten wir einfach direkt die Musik spielen und dann in unsere Folge einsteigen und gar nicht weiter versuchen, hier irgendwelche Erwartungen zu schüren, die wir eh nicht erfüllen können.
Das klingt gut.
Und nach dieser wunderschönen Musik, die wir jede Woche hören, vielen Dank auch nochmal an alle, die die Musik für uns extra geschrieben haben, beginnen wir dann bei einem Bauernhof. Und auf diesem Bauernhof muss man erstmal sortieren, wer hier was macht. Denn das sind Vater, Mutter und ein heranwachsender Sohn. Und der Vater fährt mit einem Traktor auf den Hof und die Mutter und der Sohn kommen mit dem Geländewagen aus der Einfahrt gefahren. Und irgendwas hat hier mit der Kameraarbeit für mich nicht gestimmt, denn das wirkte überhaupt nicht für mich klar, wer jetzt hier wem irgendwie reinfährt. Also der Traktor fährt dem Geländewagen rein und dabei war mir irgendwie überhaupt nicht klar, dass das dann der Geländewagen ist, von den beiden. Also irgendwie hat man komisch die Perspektiven überkreuzt, dass im einen Moment der Geländewagen von rechts kam und im anderen Moment der Traktor von rechts kam. Und dadurch war das so verwirrend, dass ich erst in dem Moment, als die beiden Fahrzeuge kollidiert sind, dann eigentlich gecheckt habe, dass das die beiden sind, die wir vorher gesehen haben und der Traktor nicht irgendein fremdes Auto touchiert.
Ja, ging mir auch so, dass man so richtig so dachte, wer kommt hier gerade von wo? Wir sehen überhaupt keine, wer fährt hier gerade runter? Ja, es ist, irgendwer kommt auch noch aus der Tür plötzlich doch nochmal raus, ist anscheinend zurückgegangen und so. Es ist, ich dachte auch weil es sich direkt danach nicht auflöst, sondern es geht plötzlich weiter, wie es einfach dann in der Praxis ist. Klar, mit denen dann als Patienten, aber irgendwie, es wäre sowieso spannend gewesen, mal zu gucken, was ist denn eigentlich direkt danach passiert?
Ja.
Also noch vor Ort, bevor es in die Praxis geht.
Vielleicht sagt die Frau zu dem Mann, Sicherheitsgurt, Schulterblick, schon mal gehört.
Genau, das wäre ja irgendwie was, wo sich was entwickelt. Aber hier ist es irgendwie nicht dazu gekommen.
Ja. Also genau, wir springen dann direkt in die Praxis und Christian untersucht die Frau, die hat eine Aufprallverletzung vom Sicherheitsgurt und eine leichte Verhärtung auf der linken Seite des Nackens, aber das sollte sich in ein paar Tagen geben. Und Klaus, der Mann, hinkt so zu ihr rüber und Christian meint, er könnte sich das auch mal anschauen, aber Klaus muss zurück auf den Hof und die Frau sagt, er hat es nicht so mit Ärzten. Das war übrigens was ich eben noch vergessen habe. Der übersieht den Geländewagen deshalb, weil er Schmerzen im Bein hat und sich so runterbeugt zum Bein und dann eben nicht auf die Straße guckt und das Auto dann erwischt. Tanja kriegt einen Anruf und wir sehen kurz unseren Herrn Gruber wieder, Mr. Kalenderblatt, der in der anderen Folge ja auch schon vom Kleistfluch getroffen wurde. Und er hat eine gute Nachricht, die Wohnung ist fertig, sie kann sofort einziehen. Und sie ist so ein bisschen verdutzt und überrumpelt und dankt trotzdem für den Anruf. Nora kommt dazu, das findet alles in der Praxisküche statt. Und Tanja erzählt direkt und Nora gratuliert, meint, sie sieht aber gar nicht so erfreut aus. Und vermutet sie, also Tanja, fühlt sich in der Villa wie zu Hause, oder? Und Nora wundert das nicht, denn zu Hause ist da, wo das Herz ist. Hier hatte ich schon das erste Mal so ein bisschen Bauchschmerzen bei der Szene, weil das eben ja eigentlich wirklich genau das Gegenteil ist von dem, was wir Tanja 7 Folgen oder noch länger, wahrscheinlich sogar eher 10 Folgen, haben sagen hören, von wegen, ja, ich will meine eigene Sache und dass ich zu dir ziehe, Christian, das ist jetzt viel zu früh und so. Und alles ist darauf ausgelegt, dass diese Wohnung bald fertig wird. Und in dem Moment, wo die Wohnung fertig wird, ist es auf einmal so, ach, jetzt würde ich doch gern bei ihm einziehen. Also ich hatte hier schon ein bisschen Bedenken und wir gehen ja da noch tiefer darauf ein.
Ein Kompliment bekommt aber aus meiner Sicht Nora in dieser Szene, weil sie sagt einen ganz coolen Satz, sie sind wegen der Vorfreude jetzt aber auch nicht völlig aus dem Häuschen. Und das passt, weil sie ja sozusagen das Haus, es wäre ja, wenn sie Vorfreude wäre, dann wäre sie ja Vorfreude aus dem Häuschen in die eigene Wohnung. So, von daher dachte ich, wenn man genau darauf achtet, hat Nora eigentlich einen ziemlich guten Spruch, einen ziemlich passenden Spruch da genommen. Aber genau, es beginnen die Bedenken.
Besser als der Spruch, wo man 10.000 Euro bei einem Radiologen versteckt.
Ja, das stimmt. Also, dass Nora an sich so schlagfertig ist, das wussten wir ja auch schon. Das kommt ja immer mal wieder zum Tragen.
Ja. Christian hat eine Patientin mit niedrigem Blutdruck. Sie fühlt sich seit einer Woche schlapp und ist die ganze Zeit schlecht und sie muss sich übergeben. Sie hat schon 2 Kilo abgenommen. Sie dachte erst an ein Magen-Darm-Virus. Man holt sich ständig was in meinem Beruf, denn sie ist Kundenberaterin bei der Bank. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein klassischer Erkältungsberuf oder Krankheitsberuf ist, Kundenberaterin, aber wahrscheinlich, weil man viel mit Kunden zu tun hat. Kann schon sein. Er tastet ihren Bauch ab und schließt erstmal eine Blinddarmentzündung aus und vermutet dann, es könnte auch eine Schwangerschaft sein. Sie sagt, sie hatte vor 2 Monaten ihre letzte Blutung, aber sie ist unfruchtbar. Sie hat mit ihrem Ehemann 8 Jahre versucht, ein Kind zu bekommen und ihre Ehe hat das letztlich auch nicht überstanden. Und Christian meint, es könnte auch eine Störung des Hormonhaushalts die Ursache sein. Deswegen würde er sie gerne an Tanja überweisen. Später ist sie dann dort und ist ganz nervös, weil sie mag keine Frauenärzte. Sie hat in der Kinderwunschklinik zu viele davon gesehen. Die hatten immer schlechte Nachrichten. Und Tanja würde als erstes gerne mal einen Ultraschall machen. Das machen sie dann. Und Tanja erkennt diese ganzen Nachwirkungen der Sachen, die sie in der Vergangenheit versucht hat. Sie sieht eine Zellwucherung, die aber wegen der Verwachsungen nicht gut zu erkennen ist. Und es könnte eine Follikelzyste sein. Aber in jedem Fall sagt Tanja dann, dass sie schwanger ist. Also dass Christian mit seiner Vermutung recht hatte. Frau Schwarz, so heißt die Patientin, kann es nicht glauben. Sie freut sich sehr, aber ist auch sehr emotional und fragt nochmal nach, ob Tanja wirklich sicher ist. Aber Tanja ist sicher, es ist die 6. oder 7. Woche. Sie hat, also die Frau Schwarz hat Alex, ihren Mann, gerade erst vor ein paar Wochen wieder gesehen. Dann haben sie den ganzen Abend geredet und dann, naja, dann war ich auf einmal schwanger.
Wir haben schon lange keine FSK-Angaben mehr gemacht. Ne? Früher gab es eine Zeit, wo das so selbstverständlich, wo das Teil noch war, das anzukündigen. Jetzt ahnt man aber auch, dass man hier schon wieder FSK sehr niedrig halten wollte.
Ich werde es parallel mal ein bisschen nachschlagen zu der aktuellen Folge, aber ich mache mal kurz die Szene noch zu Ende. Sie meint, jetzt hat sie ja einen Grund, ihn anzurufen, also den Alex. Edeltraut soll später etwas Blut abnehmen und Tanja möchte zeitnah einen Kontrolltermin machen. Frau Schwarz umarmt sie und sagt, ach, das musste jetzt einfach mal sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall FSK 6 alles ist, weil Dr. Kleist wurde ja verlegt von 20.15 Uhr auf den Sendeplatz 18.50 zu diesen Zeiten schon. Und also in dieser Staffel. Und es, ich weiß nicht, ob vor 20 Uhr bei den öffentlich-rechtlichen FSK 12 gezeigt werden kann. Mhm. Aber wahrscheinlich schon, ne? Wenn ich mal so überlege.
12, glaube ich, schon.
Ja, doch, 12 schon, ja. 16 geht, glaube ich, erst ab 22 Uhr, stimmt. Nee, dann habe ich es gerade verwechselt mit dem 16 und 22.
Es ist FSK 0 tatsächlich.
Ah, okay.
Ja. Also diese Folge. Die letzte war 12. Abschiedsblues war 12.
Okay. Ah, nee, dann ist ja schon die Theorie widerlegt sowieso.
Ja. Tanja bespricht diesen ganzen Fall später mit Christian in der Praxisküche. Tanja liebt es, diese schönen Nachrichten zu überbringen. Und jetzt geht es für sie in den Kletterwald, denn Lotte wollte das unbedingt machen. Sie ist nicht so ganz begeistert, weil sie ist nicht schwindelfrei. Aber Hauptsache Lotte hat Spaß. Und sie sagt ihm auch noch, dass die Wohnung fertig ist. Und Christian sagt so ein bisschen neutral, gratuliere. Und ja, dann wünscht er viel Spaß im Kletterwald. Also hier ist noch nicht so ganz zu erkennen, was er davon denkt.
Ja, zumindest hat er gelernt, sich zurückzuhalten da so ein bisschen. Ich habe aber darüber nachgedacht, dass was Tanja sagt, eigentlich echt so ein Ding ist, ne? Dass Gynäkologen wahrscheinlich die Ärztinnen und Ärzte sind mit den meisten Glücksgefühlen bei den Patienten. Also eine der wenigen ärztlichen Fachrichtungen, wo nicht irgendwie ein Krankheitsbild immer ausgeglichen und behoben werden muss, sondern wo man sozusagen neues Leben und so begleitet. Ich wüsste jetzt keinen sonstigen Arztberuf, der so viel sozusagen mit daran beteiligt ist, was Positives zu schaffen, als etwas, was Schlechtes auszugleichen sozusagen.
Das ist wahr.
Wahrscheinlich so der glücksbringendste, die glücksbringendste Fachrichtung.
Was vermutlich nicht heißt, dass es nicht auch dramatische Fälle da geben kann, aber zumindest gibt es nicht nur ausschließlich dramatische Fälle.
Ja, genau.
Klaus, also das ist der Bauer und seine Frau, sind wieder in der Praxis. Er hat sich jetzt doch dafür entschieden, mal kurz sich durchchecken zu lassen, denn er hat diese Schmerzen schon länger im Knie und im Rücken. Auch heute früh hatte er sie und er weiß nicht mehr genau seit wann, ungefähr seit 6 Wochen. Christian fragt auf einer Skala von 1 bis 10, wo die Schmerzen ungefähr anzusiedeln sind und ungefähr bei 8 landet Klaus. Beim Laufen tun ihm die Beine weh, beim Liegen der Rücken und bei dem Unfall war er wie vor Schmerzen wie gelähmt. Er hat Sonja erst vor 2 Jahren geheiratet, erzählt er hier, und Lukas ist nicht sein leiblicher Sohn, aber es ist schön, eine Familie zu haben.
Also das fand ich schon eine überraschende Zahl. Also wenn jemand mir sagt, also wie Christian so die Skala so definiert von dem 1 bis 10, dass er dann bei einer 8 landet, so wirkt er auch überhaupt nicht. Also mit dem Satz davor, ach ja, ich dachte, ich check's jetzt doch mal durch. Und also ich weiß, dass das bei ich habe mal so eine Doku über die Charité gesehen und dann ging es bei Schwangerschaften darum, dass viele Leute sagen, so Schwangerschaft, ach, das geht dann schon langsam so Richtung Todessehnsucht, weil man einfach den Schmerz loswerden will. Und so wirkt er nun gar nicht.
Im Kletterpark. Hier werden Erinnerungen wach an Ilkas Zirkusszene. Falls du dich erinnerst, Ilka, unser ehemaliger Gast Ilka Teichmüller, die im Zirkuszelt nur auf dem Podest sitzen konnte, weil sie so eine Höhenangst hatte.
Ja,
und
das
Lotte,
stimmt.
Ja, und Tanja ist halt hier quasi die Figur, die Höhenangst hat, aber ich glaube, die Schauspielerin schien einigermaßen schwindelfrei zu sein. Oder sie hat es gut überspielt. In jedem Fall klettern sie also da so über Seile und ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn da so Bretter auf dem Weg kommen an Pfahlen, Pfählen.
Ja.
Ja, jetzt bräuchte ich wirklich einen Kaffee, aber ja. Tanja braucht eine Pause. Lotte fragt, was los ist. Sie sieht ja, irgendwas beschäftigt Tanja und sie sagt ja auch die ganze Zeit nichts. Sie wird doch nicht hoffentlich diesen Christian heiraten wollen, weil sie hat keinen Bock auf heiraten, hat auch nicht Lust, als rosa Brautjungfer rumzulaufen. Und Tanja meint, Christian ist doch nicht so schlimm, oder? Und Lotte meint, nein, der ist schon korrekt, aber ja, was ist denn nun? Und Tanja fragt, was sie sagen würde, wenn sie zu ihm ziehen, weil ja, sie weiß, sie hat die gemeinsame Wohnung versprochen, aber will deswegen nicht über ihren Kopf hinweg entscheiden. Ihr ist wichtig, dass sie glücklich sind und Lotte fragt, ob sie nicht hinziehen, wenn sie dagegen ist. Und Lotte meint, naja, sie möchte das gemeinsam entscheiden. Und Lotte meint, ja, auf einmal entscheiden wir jetzt hier gemeinsam, aber ob ich überhaupt in Eisenach sein will, das hat dich doch auch nicht interessiert. Tanja meint, es stimmt nicht, dass mich das nicht interessiert hat, aber ihre neue Arbeit ist eben hier und das ist was ganz anderes. Lotte meint resigniert, wo in Eisenach ist egal, von mir aus auch in der Villa. Und sie deutet einen Gesichtsausdruck von Tanja dann aber so, dass sie jetzt selbst gerade so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage kriegt und meint, sie kann sie auch als Ausrede benutzen, wenn sie raus aus der Nummer will. Und sie seilen sich dann ab von einer Vorrichtung zur nächsten tieferen mit so einer Seilbahn. Und das Thema wird erstmal vertagt.
Damit haben wir die Szene, die bei uns für große Diskussionen sorgt. Oder zumindest den wichtigen Teil, würde ich mal so sagen, der Dramaturgie, die jetzt hier für uns so entscheidend ist. Lustig wäre wirklich am Ende diese Veränderung gewesen, dass Tanja auf einmal so Lotte vorschieben will. Also das wäre nochmal ein richtiger Clou gewesen. Aber so bleibt es bei der einfachen Auflösung. Lotte sagt nach 13 Folgen, 13 sind es nicht, nach 8 Folgen, sie ist ja in 87 dazu gekommen, nach 8 Folgen ziemlichem Fight gegen alle und gegen die Villa und die Familie tut nur so nett und was weiß ich nicht alles, sagt sie, ach, wo wir wohnen, ist mir echt Latte.
Mhm.
Wie finden wir das?
Ich sag dir, wie ich das finde, anhand eines Satzes, den ich in Klammern dazu geschrieben habe, der also meine eigene Notiz ist und nicht die Notiz, die eine Szene beschreibt und in dieser Klammer steht, manchmal hasse ich die Serie.
Ja, also irgendwie bin ich an der Stelle auch so ein bisschen ratlos. Und ich muss sagen, ich bin's, also das tut mir auch immer so leid, weil ich ja das Gefühl habe, also bei der Serie haben wir ja auch so mitbekommen, auch durch Dirk Simpson und sowas, das scheint ja echt eine coole Crew zu sein. So, da scheinen ja viele nette und coole Schauspieler zu sein. Anne-Sophie Triesch mag ich sehr gerne und Christina Attenstedt mag ich auch total gerne. So, aber diese Szene, diese Auflösung, warum? Also das gibt, das war wirklich in der letzten Szene, also die letzte Folge war, dass sie einmal zusammen kochen. So, einmal, ach, ich stehe auf dem Plan mit Kochen. Ja, komm, ich kipp da mal Rotwein rein und Tanja macht sich dann noch Parmesan und damit war's das. So. Und das hat dann alles geändert. Also da könnte man doch wirklich, ich meine, es wird so viel eingebaut in dieser Serie an relativ unwahrscheinlichen Vorkommnissen und Situationen, die in die Leute kommen. Da kommt ein Blitzschlag auf einmal. oder anders, zum Beispiel nehmen wir mal, ich glaube, es war irgendwie Folge 11, also erste Staffel wirklich, da verschüttet. So, da gibt's einen Klassenausflug und eine Klasse wird da irgendwie verschüttet von so einer in so einer Höhle bei so einer Höhlenexpedition so und muss da irgendwie wieder rausfinden. Warum nicht sowas jetzt, was irgendwie ein wirkliches existenzielles Bounding erzeugt bei Lotte und Paul? So, man hätte wirklich so viel einbinden können, man hätte machen können, dass Lotte krank wird, dass Paul krank wird, dass sonst irgendwas sonst so passiert. Und es passiert nichts dergleichen. Und stattdessen ist es einfach nur dieser eine Satz und eine vollkommen unnachvollziehbare Wendung bei Lotte. So.
Ja.
Es ist nicht nachvollziehbar.
Ja, genau. Also das Problem, was ich auch habe, ist, es löst sich oder Konflikte lösen sich auf ohne Erklärung. Und das wird uns noch einmal, zweimal begegnen in der Folge, glaube ich. Und das ist halt, warum sollte ich mit meinen Emotionen involviert sein in diese Konflikte, die sich ja immer so hochdramatisch anfühlen, über 6, 7 Folgen, wenn ich weiß, am Ende ist es ein Fingerschnipsen und wie du sagst, sie machen einmal ein paar Nudeln mit Tomatensauce und damit ist dieser Konflikt gelöst.
Ja.
Weiß ich nicht, wenn ich eine Anwaltsserie gucke, ich denke mir jetzt was aus, aber wenn ich jetzt eine Anwaltsserie gucke und 35 Minuten lang ist es ein totaler Streitfall vor Gericht und es werden scharfzüngige Dialoge geschrieben, Anwälte feuern sich die Paragraphen um die Ohren und so. Und in Minute 45 von, oder in Minute 44 von 45 Minuten Sendezeit steht dann einer der beiden Mandanten auf und sagt, hab's nicht so gemeint, komm, wir hören auf. Das ist ja keine Lösung, das ist ja, weißt du, da bist du ja am Ende nicht befriedigt, dass du diese Folge gesehen hast, sondern da denkst du, hä, das war's jetzt?
Ja.
Ich hab's, glaube ich, vor Ewigkeiten schon mal gesagt, Harmonie ist dann schön, wenn nicht alles immer harmonisch und schön ist, sondern wenn die Harmonie irgendwo einen Konterpunkt bildet zu Konflikt. Mhm. Und der Konflikt wird überwunden und dann fühlt sich die Harmonie auch verdient an. Mhm. Und das ist nicht der Fall, wenn es einfach behauptet wird. Wie du sagst, ne, 7 Folgen oder 8 Folgen ist die einzige Existenzgrundlage der Figur Lotte, wieder wegzukommen. Und es gibt nichts, was sich verändert hat. Und auf einmal sagt sie, es ist ihr egal.
Ja.
Und das ist dann auch, ich weiß nicht, da findet man, glaube ich, nichts, was das irgendwie rechtfertigen könnte innerhalb der Serie. Da muss man einfach sagen, es ist nicht gut geschrieben. Und es ist nicht gut, diese Figur, so sehr ich das Argument hasse, diese Figur würde sich nicht so verhalten. Ich sag immer, man kann alles behaupten. Also wenn in einem Horrorfilm ein Geräusch irgendwo herkommt und unsere Figur geht in die Richtung des Geräusches, dann könnte man sagen, das würde man doch nicht machen. Aber ich sage dann immer, diese Figur macht es aber so. Deswegen, ich bin immer ein großer Verteidiger von solchen Entscheidungen, zu sagen, so jemand würde sich nicht so verhalten. Dieser jemand hat sich so verhalten. Das ist jetzt einfach die Prämisse des Films. Aber mit den Informationen, die wir über Lotte gesammelt haben, mit allem, was Lotte gesagt, getan, wie sie sich verhalten hat, die ganzen Folgen lang. Und mit dem, was sie zum Ausdruck gebracht hat, was ihr innerer Antrieb ist, ist es einfach eine andere Figur, wenn sie auf einmal sagt, es ist ihr egal. Eisenach ist das, was sie stört und nicht die Villa. Weil das ist genau das Gegenteil von dem, was sie vor 2 Folgen gesagt hat. Sie möchte eine eigene Wohnung und sie möchte nicht in die Villa leben und Christian ist ein Typ, der sich nicht so oft, der soll mich bloß in Ruhe lassen, der ist nicht mein Vater oder so.
Und ich frage mich, woher das kommt. Also das kann ja nicht, also ich meine, genügend Sendezeit haben sie. Sie haben wirklich 16 Folgen, a 45 Minuten, um da einen Wandel zu erzeugen. So, sie haben jetzt hier in dieser Folge 3 Krankheitsstories, wo man auch locker mal eine hätte rausnehmen können, um da noch irgendwie mehr zu erzählen. Es kann ja auch was vollkommen anderes passieren. Es kann ja auch plötzlich, was weiß ich, irgendwie sein, dass sie bei ihrer Familie dann doch mal kurz bei dem Holger, also bei dem Vater der Familie zu Besuch ist und dann merkt, dass diese Familie jetzt doch irgendwie gut funktioniert. Die Kleist, was wäre jetzt ja auch nicht so logisch, aber irgendwie. Also es muss wirklich, oder die ganze Story, die wir jetzt gleich noch sehen mit Peavy, könnte eventuell auch davor geschoben werden oder sowas, irgendwas. Aber so wirkt es für mich so richtig so, also es ist jetzt hart so, aber es wirkt für mich richtig so, als ob so ein Drehbuchautorenteam gesagt hätte, okay, ach, eigentlich haben wir gar keine Lust mehr, wie machen wir es, wir haben gleich Feierabend, da machen wir jetzt schnell einfach so. Also
ja.
Da kann ich mich echt in Rage reden.
Ja, und ich muss noch mal darauf zurückkommen, wenn man es so dramatisch aufbaut, über 7 Folgen lang, hätte man ja auch mal 2 Folgen früher aufhören können, alles immer weiter eskalieren zu lassen, sondern man hätte auch mal anfangen können, Sachen langsam abzubauen, anstatt dass man es eskalieren lässt bis zur Spitze des Mount Everest, um dann hinten an der Spitze des Mount Everest in den Wasserfall runterzufallen, so fast, so, im Bild zu bleiben. Also, wie gesagt, manchmal hasse ich die Serie.
Naja, wollen wir mal schauen. Vielleicht sind wir beide jetzt wieder Kandidaten für den Dahlmann, weil wir entschieden haben, das hier zu kommentieren die ganze Zeit.
Ja.
Aber bevor wir, wahrscheinlich ist besser, wir gehen in die nächste Szene, sonst eskalieren wir auch noch auf dem Mount Everest.
Eine letzte Sache und ich möchte was sagen, was sozusagen verteidigt oder so. Ich glaube, die Autoren, wir sehen, dass es teilweise kreative Leute sind. Die schreiben uns ja wirklich auch teilweise gute Medizin-Stories. Die schreiben uns mit Bender auch eine Figur, die immer wieder so ein bisschen zu Lob uns anregt. Und um es mal ganz salopp zu formulieren, ich hätte diesen Leuten zugetraut, dass sie diesen Konflikt auf bessere Weise lösen, als sie es getan haben.
Da danke ich dir auch nochmal, weil das sozusagen jetzt, ich habe das natürlich sehr hart formuliert mit irgendwie Feierabend und sonst was, das war jetzt vielleicht auch eine sehr passische Nummer. Und ich denke eben auch, es ist deswegen auch so enttäuschend, weil Lotte ja auch ein schönes, belebendes, anstrengendes Element in der ganzen Serie ist. Also wir haben ja, die haben ja eine Figur Lotte geschrieben, die ja für sich auch eine Glaubwürdigkeit hatte und die hat ein Element reingebracht, wo man eben nicht wusste, was passiert jetzt. Es gibt ja viele Konflikte, wo man eigentlich denkt, gut, wir wissen relativ schnell, wie es sich löst. Hier war es ja eigentlich ein Konflikt, wo man es genau nicht wusste. Das ist ja auch eine Leistung des Drehbuchautorinnen-Teams, dass man so denkt, krass, zwei eigentlich schon Protagonisten haben unterschiedliche Wünsche. So, und wer setzt sich jetzt durch? Die eine hat eher die Machtposition und die andere hat eher sozusagen die starke Emotion. Also Lotte hat die starke Gegenemotion gegen diese Bilder. Also sie bauen den Konflikt ja an sich sehr gut auf. So, wir könnten es ja auch, wir bringen mal ein neues Bild, noch neues Vergleichsbild rein. Die Autoren haben sozusagen, dribbeln sich ziemlich gut nach vorne, so, machen es auf einen, also starten einen interessanten Spielzug und dann schaffen sie es noch, den letzten Verteidiger zu tunneln und dann stehen sie frei vorm Tor und schießen den Ball Richtung Eckfahne. Wo man sich denkt, Leute, dann warum?
Also, ja, also ich würde sagen, was ich mir überlegt habe in diesem Moment, wie ich es gemacht hätte, um es wesentlich interessanter zu machen, ist, ich hätte gesagt, Tanja zieht ein und Lotte kriegt die Wohnung allein. Sie kriegt die Erlaubnis, als sehr, sehr junge 14-, 15-Jährige bereits die eigene Wohnung zu haben. Es ist ja um die Ecke, also das heißt, die Mutter kann da auch ein- und ausgehen und alles. Und das wäre sozusagen ein Zugeständnis, was eine total interessante Dynamik reinbringen würde, so ein bisschen auch diese was ist ein Substantiv von heikel, also diese Heikelität, dass man Lotte vielleicht noch nicht ganz das zutraut, aber es ist einfach nicht unter einen Hut zu bringen, sie gemeinsam mit den Leuten, die sie nicht ausstehen kann, in der Villa mitleben zu lassen. Und dass sie so sagen, Lotte, könntest du dir eventuell vorstellen und so, aber ich muss mich dann wirklich auf dich verlassen können, dass das funktioniert und ich zahle dir das erste Jahr die Miete und so und sowas. Aber auf diese Weise ist es halt wirklich die unkreativste Lösung, die man sich hätte vorstellen können.
Ich finde es schön, dass du darüber nachdenkst, auch was es noch so für Alternativen gegeben hätte, weil ich jetzt darüber nicht so nachgedacht habe, wie ich es am Ende selbst aufgelöst hätte. Aber ich glaube, ich hätte gesagt, sie müssen auseinanderziehen. Und meinetwegen kann dafür, mir kamen relativ schnell die rechtlichen Bedenken. Ich weiß nicht, ob man ein Kind alleine wohnen lassen kann, in der Wohnung. Gut, man hätte es natürlich irgendwie unter der Hand so machen können. Ne?
Genau, dass Tanja da wohnt offiziell, aber dann Lotte eigentlich allein ist und so. Ich weiß, es ist ja auch heikel, das habe ich ja gesagt, auch die rechtlichen Bedenken, aber das macht's ja aus. Das macht das Salz in der Suppe aus, dass eben nicht immer alles Vater, Mutter, Kind, alle in einem Haus ist. Weil bis hierhin haben wir gesehen, das wird nicht klappen. Bis hierhin war alles, was unsere Figuren ausgesagt haben, es wird nicht klappen, dass wir zusammenziehen. Tanja will es nicht. Tanja will es jetzt doch, das kann ich verstehen ja irgendwie noch, aber vor allem Lotte will es nicht. Und dann einfach zu behaupten, ach, jetzt will sie doch. Wie gesagt, es ist ein, wie formuliere ich das denn jetzt, nicht so pathosmäßig, aber es sind für mich vergeudete Emotionen. Wenn ich Emotionen da rein investiere, Wut oder was auch immer ich empfinde, wenn ich daran denke, was man da empfinden könnte bei den Konflikten mit Lotte, die am Ende aber ins Nichts laufen, dann sage ich doch beim nächsten Mal, wenn so eine Konflikte kommen, ja, und am Ende ist doch eh wieder alles egal.
Mhm. Ja, ja. Und ich bin der Meinung, also sie hätten es konsequent machen müssen, die raus und dann gucken wir, was sich daraus für neue Konflikte entwickeln. Aber ja. Ich gebe dir recht mit dem, was du sagst. Und aber wie du schon angekündigt hast, leider nicht der letzte kleine Aufreger dieser Serie, dieser Folge, meine ich.
Gehen wir mal weiter und sind jetzt als nächstes bei Christian und Hatzfeld, die über diesen Fall von Klaus grübeln. Christian meinte, er war jahrzehntelang als Landwirt tätig. Das wussten wir noch gar nicht, dass Christian jahrzehntelang als Landwirt tätig war. Nein, also Christian meint, Klaus war jahrzehntelang als Landwirt tätig. Rheuma ist es aber eher nicht. Vielleicht sind es die Spätfolgen eines Magen-Darm-Infekts. Rückenschmerzen könnten auch noch andere Ursachen haben. Letztlich bleiben sie dabei zu sagen, wir warten einfach mal die Resultate ab. Die schwangere Frau Laura Schwarz trifft sich dann im Café mit ihrem Ehemann Alex. Sie hat ein Päckchen für ihn und da drin sind so kleine Babysöckchen. Und sie sagt ihm, dass sie schwanger ist. Und dann folgt eine etwas seltsame Abfolge von Text. Denn sie sagt, ich bin schwanger, und er sagt, schwanger, herzlichen Glückwunsch. Und sie sagt, es ist von dir. Und er sagt, aber du kannst doch gar keine Kinder kriegen. Ich habe dann nicht so ganz verstanden. Sie fragt dann noch, ob ihm nichts Besseres einfällt, aber das hätte er doch eigentlich sagen müssen in dem Moment, wo sie sagt, ich bin schwanger. Hätte er doch sagen müssen, aber du kannst doch gar keine Kinder kriegen, anstatt das als Antwort darauf zu sagen, dass es von ihm ist.
Ja, es war, stimmt. Sowieso ist die gesamte Konstellation ziemlich absurd, muss man sagen. Also sie präsentiert es ja auch als freudige Nachricht, die einfach sie glücklich macht. Es wirkt ein bisschen, also es scheint so, die einzige Erklärung wäre ja, dass sie sich nur getrennt haben, weil sie wissen, dass sie zusammen keine Kinder kriegen können.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wird das so deutlich? Sagen Sie das einmal? Aus meiner Sicht nicht. Also kommt nicht der Satz so von wegen, dann können wir es ja doch nochmal miteinander versuchen oder sowas.
Ja, das stimmt. Es wird nur kurz am Anfang gesagt, eine Ehe hält das nicht leicht aus und unsere hat es auch nicht ausgehalten. So.
Ja, okay. Aber irgendwie geht sie auch auf jeden Fall extrem forsch ran, sozusagen. Dann scheint es ja so zu sein, dass dann der Anlass war, meinetwegen sich zu trennen, aber zu glauben, dass jetzt sozusagen dann sofort alles wieder rückgängig gemacht werden kann,
ja.
Weil sie präsentiert so ein bisschen, als hätten sie lange auf dieses Kind gewartet und würden immer noch gemeinsam warten.
Genau.
Und das ist ja nicht der Fall. Und die Abfolge, ja, kann ich dir recht geben. Es ist ein bisschen, also ich war auch irritiert einfach, als ich die Szene gesehen habe.
Ja, ja. Sie ist auch irritiert, sie sagt, fällt dir nichts Besseres ein, und er pustet einmal durch und fragt, was sie erwartet hat. Sie sind seit einem Jahr getrennt und nächste Woche hat er den Anwaltstermin wegen der Scheidung und jetzt so eine Nachricht. Sie dachte, es freut ihn und ihm ist es im Moment zu viel, er braucht Zeit, es zu verdauen. Sie geht und muss sich draußen kurz an der Wand festhalten. Also, ja, weiß nicht, ob das jetzt was Medizinisches war oder was Emotionales, aber ja. Ja, sehr komisch, ne, wenn sie seit einem Jahr getrennt sind, das ist komisch, dass sie da so einfach so sagt, hier, schau mal, ich bin so, hier, ich habe hier so Schühchen.
Ja, genau, also es wird so verkauft sozusagen, durch diese Schuhe ist es nochmal so absurd, weil es wirklich einfach so wirken soll wie, ich zeig's dir um die Ecke und dann siehst du es und dann freust du dich und dann ist alles wieder perfekt und
ja, und sie haben dabei sogar schon Scheidungspläne und so.
Ja, genau, und sind ja dabei, das schon durchzuführen und sowas, also das ist schon, ja, sie ist eine spezielle Sicht, wie sie das macht.
Ja. Christian und Tanja sind auf einer Bank in der Natur. Tanja will ihm was sagen, aber muss ein bisschen ausholen. Christian meint, der nächste Patient kommt morgen um 10, aber Tanja meint, so lange braucht es nicht. Sie erzählt, ihr Ex-Mann Holger hatte eine Affäre und sie hat damals versucht zu verzeihen, aber es ging nicht, es war irgendwas kaputt. Und die Mädels damals, die wussten nicht den wahren Grund der Scheidung. Und seitdem ist sie immer von jedem auf Distanz geblieben, aber mit dir, sie sagt, mit dir, Konstantin, will ich Nähe. Nein, mit dir will ich Nähe, Christian, Konstantin. Ich will mich wirklich auf dich einlassen. Sie hat gedacht, sie braucht eine eigene Wohnung, aber ihr ist jetzt klar, das wäre der Schritt in die falsche Richtung und deswegen, Zitat, ziehen wir bei euch ein. Und Christian sagt, gut. Sie grinsen und lachen und sagen, gut.
An sich muss ich sagen, dass also wir haben ja daran viel bemäkelt, an der ganzen Sache. Aber an sich finde ich es ja ganz cool, dass es jetzt so trocken kurz so kommt. Also dass jetzt Christian nicht so, das ist ja großartig und was ist besser als eine große Familie, eine noch größere, und dass dann jetzt nicht hier sofort die große Kleist-Party startet. Das hat mir eigentlich vom Dialogding ganz gut gefallen. Auch, dass wir jetzt ein bisschen was über Tanjas Hintergrund noch erfahren. Diese Trennungsgeschichte und sowas. Da bekommen wir jetzt ein Bild. Ist natürlich auch eine Art der Trennung, wo sie überhaupt gar keine Sympathien verliert. Also eher noch welche gewinnt. Solidarität, Sympathien sozusagen bei den Zuschauern noch gewinnt. Weil ich glaube schon, Tanja wird ja schon auch als sehr sympathische Freundin an Christians Seite gezeichnet und sowas. Und das bekommt natürlich jetzt hier nochmal ein kleines Add-on. Ja, genau. Also an sich muss ich sagen, habe ich gegen die Szene nicht so wahnsinnig viel einzuwenden. Es ist natürlich so, dass Christian sehr dieses Doktor-Gehabe, also dass sie dann halt so sagt, wie es war, und er, wenn es kein Vertrauen gibt, dann fehlt die Basis in einer Beziehung und sowas. Und es hat schon was sehr Prüfendes, wie er da so redet und kleine, altkluge Lebensweisheiten von sich gibt.
Genau, ich habe den Satz aufgeschrieben, aber einfach weggelassen, weil er einfach auch nur irgendeine Antwort ist, die wie so ein Föhn im Gesicht ist. So.
Ja, das stimmt.
Anke deckt den Tisch mit Peewee, Lotte und Paul kochen. Was gibt's, wenn Lotte und Paul kochen? Nudeln Rotwein. Mit Tomatensauce, genau, und Rotwein. Der Rotwein war leider gerade alle.
Ja, genau. Tomatensauce in Rotwein sozusagen.
Nudeln mit Rotweinsauce. Christian überbringt jetzt die Nachricht. Paul ist nicht ganz so begeistert. Also man sieht ihm so ein bisschen an. Mm-hmm. Und Anke meint, damit muss man, oder man muss doch auf diese Nachricht anstoßen. Geht an den Christian Kleist-Kühlschrank, der aber nur Apfelsaft enthält. Nee, muss ja auch Apfelsaft nachher wieder reinstellen. Ich muss dran denken, nicht vom Kleist-Clan absorbiert zu werden.
Es ist halt wirklich lustig, ne, dass sie schon jede Gelegenheit nutzt, diesen Kühlschrank noch irgendwie in Beschlag zu nehmen.
Ja.
Und dort, sich daraus zu bedienen. Also, ja.
Und eben auch witzig, dass es bei Christian keinen Alkohol gibt. Also, das ist ja...
Ah.
Ja, aber... Ja,
stimmt, das ist wahr. Die Tatsache, dass Paul jetzt anscheinend nicht gefragt wird... Wie bewertest du das? Ist das nicht eigentlich ein krasser Mangel?
Ja, stimmt. Das ist ja noch die nächste Ebene, ja. Hm. Ja, stimmt. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Aber dasselbe Gespräch, was Lotte und Tanja führen, müssten eigentlich auch Christian und Paul führen, ne? So.
Genau, weil er ist der Einzige, der wirklich gar nicht gefragt wird.
Ja, und er ist ja auch der einzige Familienverwandte ersten Grades, der immer noch bei Christian wohnt. Sonst ist ja da keiner mehr. Anke und Peewee sind in der eigenen Wohnung oben, aber sonst wären es ja wirklich nur noch Christian und Paul.
Stimmt, ja, auch das, genau. Es ist eigentlich ziemlich unbegreiflich, dass er nicht gefragt wird. Und es ist auch so, dass ich es eigentlich auch nicht okay finde, dass Tanja dann zugeht und da auf die beiden zugeht und sagt, mir ist vor allem wichtig, dass es für euch okay ist. Weil was soll denn Paul jetzt noch sagen, nachdem es so gute Stimmung, ach, da stoßen wir aber drauf an. Soll jetzt Paul wirklich den offenen Bruch vor sozusagen allen, vor der ganzen Gruppe sozusagen riskieren, und auch mit Lotte, die ja eine Mitschülerin von ihm ist und sowas, also wo er dann so merkt, okay, dann kriegen wir nachhaltig bestimmt keinen Frieden rein. Also auch Tanja, dass man sozusagen dann, also das ist mir von allen, von Christian und von Tanja nicht begreiflich, dass sie wieder agieren.
Genau, den kleinen Teil habe ich noch kurz nicht besprochen. Also Tanja fragt, was Lotte und Paul davon halten und Lotte meint, alles cool, solange Paul nicht rumzickt. Und Paul meint, von uns ist ja wohl nur einer zickig. Und Lotte meint, ja, einer. Genau, die männliche Form. Einer. Ja, nee, voll richtig eigentlich. Paul ist der überhaupt gar nicht gefragt wird. Aber da muss man vielleicht wieder darauf zurückkommen, dass Paul so ein bisschen, ich will jetzt nicht wieder das Wort sagen, aber der ist halt auch schon so ein bisschen so ein Braver, der sich immer an den Plan hält. Und dadurch hat er natürlich so diesen Ruf von wegen, er wird schon nichts sagen. Er macht eh, was ihm gesagt wird.
Ja, kann sein. Also ich finde, wenn die Serie, also die kann, eigentlich finde ich die Serie ja cool, dass Paul sozusagen jetzt so ein bisschen auf so ein anderes Gleis kommt auf einmal. Also es fing ja schon, er hat ja zwischendurch so Anzeichen so gehabt, so mit diesem Motorrad und mal
Identitätsdiebstahl, Markus genau. Nord.
Oh ja, stimmt. Also ein bisschen kriminelle Energie ist ja in ihm drin. Und an sich fände ich es cool, wenn er sich nach wie vor mit Lotte so gar nicht versteht und deswegen man so merkt, der dreht jetzt so ein kleines bisschen irgendwie in Kombi mit der Jugend irgendwie so ein bisschen ab. Das könnte ich mir vorstellen, wäre so eine coole Konstruktion. Aber ja.
Ich stelle mir gerade vor, dass es in zwei Folgen dann dazu kommt, dass Lotte von ihm schwanger ist oder so.
Oh, wer weiß, was da alles noch passiert, genau.
Ja, so, weißt du, so, ja, es war aber nur eine einmalige Sache und Und man so merkt, da sind jetzt zwei irgendwie am Überkompensieren.
Ja, ich meine, war das nicht so, aber gut, die hatten am Anfang keinen Streit. Hier, Gregor und Lisa waren doch auch zusammen.
Ja.
Da gab es doch auch mal so eine Geschichte.
Ja. Aber es wäre halt witzig, wenn die sich hassen und dann, aber so ähnlich wie Julia und Lisa, dann eben einfach aus dem Hass plötzlich so sexuelle Energie wird und dann auf einmal entstehen daraus die größtmöglichen Konsequenzen.
Dann hätten wir sozusagen alles, was wir bislang hatten, schon, also wir hatten ja alle diese Elemente, Geschwister, die sich hassen, Geschwister, die sich vertragen und Clara mit ihrer eventuellen Schwangerschaft, also da war ja alles schon dabei. Also
lesbische Beziehungen, ja.
Genau, und das jetzt sozusagen da noch mit reingefügt. So,
genau, Stiefgeschwister, die Kinder kriegen.
Genau, Familie Dr. Kleist. Und das Kind wohnt, die drei ziehen dann aber zusammen in die Wohnung.
Genau. Dann Wohngemeinschaften. Genau. Din, 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 din.
Genau.
Mit Inge.
Oh, ja, stimmt. Genau, das würde auch noch passen.
Ja.
Ich glaube ja übrigens, das muss ich nur kurz sagen, dass Paul halt eben auch so, also er hat diese altkluge Seite, aber ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass er das sei wirklich seine Variante ist, um Lotte zu disziplinieren. Also, dass er wirklich das so als einziges Machtmittel, das er hat, ausnutzt, dass er ihr auf die Nerven geht. So, er ist halt nicht der an sich Pubertierende, aber das ist dann so seine Form von Rebellion sozusagen.
Hm. Ja, das kann schon sein. So, Sonja, das ist die Frau von dem Bauern, bringt ihr Mann Frühstück an den Gartentisch, er soll sich schonen und gesund werden. Und dann sagt er, aber er darf doch noch auf Toilette gehen, oder? Und steht auf und hat sofort schon wieder Schmerzen am Fuß. Und später in der Praxis untersucht Christian den Fuß und der Fuß ist verfärbt, auch von außen. Und sie sagen, wir müssen Röntgen und entdecken beim Röntgen eine spontane Fraktur des Mittelfußes. Und Hatzfeld und Christian haben ein paar Theorien, zum Beispiel Osteoporose oder auch einen Knochentumor. Und Hatzfeld meint, wir müssen eine Knochendichte-Messung machen. Er kriegt einen Verband für 4 bis 6 Wochen. Da meint er aber, das geht nicht, weil wer soll die Ernte einholen? Christian meint, es ist möglicherweise Osteoporose. Und später soll er sich dann bei Hatzfeld auf so eine Maschine setzen. Es dauert nur wenige Minuten und gibt auch keine Strahlenbelastung. Und dann seinen Fuß so auf einen Scanner stellen und der macht dann die Messung, die Knochendichte-Messung. Und mit Christian zusammen schaut sich Hatzfeld das dann an. Die Knochendichte ist extrem niedrig, wie bei einem 80-Jährigen. Und der Rückenschmerz, der passt aber nicht dazu. Der passt also nicht zur Osteoporose. Alles ist völlig untypisch. Also hier mal wieder so ein bisschen das Rätsel des Ergründens der Krankheit. Was steckt dahinter? Tanja sieht noch was auf dem Ultraschall von Frau Schwarz und ruft sie sofort an und würde sie gerne nochmal in der Praxis sehen. Am Telefon sagt sie, sie hat sowieso Schmerzen, also sie kommt vorbei. Kurz sind wir dann bei Klaus und Sonja, die zu Hatzfeld und Christian kommen. Die Testergebnisse sagen, sie sind besorgniserregend. Es gibt einen Knochenabbau, das passiert auch beim Alterungsprozess, ist ganz normal. Aber seine Knochen sind extrem demineralisiert, brüchig und sie müssen dringend herausfinden, was dafür verantwortlich ist. Frau Schwarz ist jetzt in der Praxis bei Tanja und hat Schmerzen seitlich wie stechende Schmerzen und Tanja sagt, die Eizelle ist intakt, sie hören auch kurz den Herzschlag von ihrem Ungeborenen, aber dann entdeckt sie auch noch was anderes, was ihren Blick so ein bisschen gefrieren lässt und lässt Frau Schwarz sich nochmal setzen und sagt ihr dann, dem Embryo geht es gut, aber die Zyste, die sie gedacht hatte zu sehen, ist keine Zyste, sondern höchstwahrscheinlich eine Eileiterschwangerschaft. Ein Begriff, den wir ja auch bei Familie Dr. Kleist schon ab und zu gehört haben. Es lässt sich schwer erkennen, auch wegen ihrer ganzen Verwachsungen nach den Komplikationen zuvor. In jedem Fall lässt es sich nur so erklären, dass 2 Eizellen befruchtet worden sind, aber nur eine hat sich eingenistet, die andere ist noch im Eierstock. Und Frau Schwarz ist ganz aufgeregt und sagt, ich kriege also Zwillinge. Und Tanja meint, nein, sie würde gern in der Klinik eine Bauchspiegelung machen, um das alles abklären zu lassen. Dann kann die Eizelle, die noch im Eierstock ist, dann operativ entfernt werden. Und Frau Schwarz sagt, auf gar keinen Fall legt sie sich unter das Messer. Sie ist schwanger mit Zwillingen und ja, will beide Kinder kriegen, vermutlich, auch wenn das, glaube ich, bei einer Eileiterschwangerschaft gar nicht geht.
Also Ich habe ja vorhin gesagt, dass Gynäkologen so wahrscheinlich die Ärzte sind, die am glücklichsten sind, weil sie am meisten, also dass sie sozusagen die glücklichsten Nachrichten mit so überbringen. Ja. Wer allerdings schwanger ist, sollte wahrscheinlich echt nicht diese Serie gucken, falls es ja irgendwie immer Komplikationen gibt. Ne? Also egal, ob es ums Kind geht, egal, ob es um die Mutter geht, egal, ob es um beide geht, egal, ob es während der Schwangerschaft ist, selbst nach der Geburt, alles. Es ist, geht zwar immer gut aus, aber man es ist auch man wird auch kreativ in Ängsten, was alles passieren kann wahrscheinlich.
Es lässt mich so ein bisschen daran denken, dass Gynäkologen vielleicht die besten Nachrichten überbringen, aber auch die schlimmsten. Dass eben ein normaler Arzt, sag ich mal, dann irgendwie sagt, ja, das Bein ist gebrochen oder Osteoporose, aber dass man ein Kind verliert oder irgendwie so in der Richtung, sind dann eben auch nochmal besonders heftige Nachrichten. Die Szene ist ja noch gar nicht vorbei, denn also Frau Schwarz rennt raus, Tanja geht hinterher, überredet sie wieder zurückzukommen, sie erklärt es ihr nochmal. Frau Schwarz meint, sie hat keine Ahnung, wie sich das anfühlt, alle ihre Freunde drumherum kriegen Kinder wie das Einfachste auf der Welt. Und Tanja erklärt ihr nochmal, diese OP ist lebensnotwendig, damit sie das Kind bekommen können, was sie haben. Können wir irgendjemanden anrufen, der ihnen jetzt beisteht? Zeitsprung, Tanja erklärt das jetzt mit einem Modell. Es würde ein minimalinvasiver Eingriff gemacht werden, um genau zu bestimmen, ob es sich dabei um eine Eileiterschwangerschaft handelt oder nicht. Und wenn das der Fall ist, dann würde der Eileiter operativ entfernt werden. Es gibt eine 1:89 Chance, dass es dabei auch eine Fehlgeburt des gesunden Kindes geben kann. Und Frau Schwarz meint, dann lässt sie sich nicht operieren. Aber Tanja meint, wenn nicht, dann wird das Wachstum von dieser Eizelle im Eileiter zu einer Ruptur des Eierstocks führen und das ist lebensgefährlich. Edeltraud kommt kurz rein und sagt, sie kann Herrn Schwarz nicht erreichen und Frau Schwarz meint, das interessiert ihn auch nicht wirklich, also das überrascht sie überhaupt nicht, dass er nicht erreichbar ist. Und sie legt sich auf die Trage oder auf die Liege, hat Schmerzen und ein Krankenwagen kommt dann und holt sie ab. Tanja geht mit und sagt zu Edeltraud, sie kann sie auf dem Handy erreichen. Sehr interessant finde ich hier, dass Tanja Edeltraud duzt. Ich glaube, alle siezen sich, aber Tanja sagt zu Edeltraud, du kannst mich auf dem Handy erreichen oder so. Also ja, Nora und... Nora. Nee, Nora, sie müssen noch irgendwas machen. Also er sagt den Vornamen, ja. Aber sie. Und bei Lisa weiß ich es nicht genau, wie Lisa mit... Ich glaube, Lisa hat, glaube ich, auch sie gesagt zu Nora und Frau Doktor und so. Aber ja, Edeltraud ist du. Edeltraud und Tanja sind per du.
Ich fand ja die Aufforderung von Tanja ein bisschen, ich sage mal, ulkig, dass der Mann die ganze Zeit versucht wird zu erreichen und Tanja da sagt, versuchen Sie es weiter. Also wenn er den Anruf sieht und interessiert ist, dann wird er zurückrufen. Da wird er wohl zurückrufen, nehme ich mal an. Wenn er es sieht und es interessiert ihn nicht, bringt das nichts. Und damit sind auch die Möglichkeiten erledigt. Und ich glaube, eigentlich hat wahrscheinlich Edeltraud als Gehilfin mehr zu tun, als irgendwie einen Mann die ganze Zeit zu erreichen und dem hinterher zu telefonieren. Also das weiß ich, dann ist es doch sinnvoller, wenn die Freundin oder jetzt Ex-Freundin, wenn die eine kurze SMS schickt, ruf mich bitte an, es ist dringend, anstatt dass da hier das medizinische Personal noch damit aufgehalten wird, alten Verwandten hinterher zu telefonieren.
Also wenn ich gefragt werde, versuch's weiter, dann mache ich das immer so, dass ich in größeren Abständen es immer mal wieder probiere. Also das ist jetzt nicht, dass ich jetzt pausenlos auf Wahlwiederholung drücke, sondern dass ich dann eher so eine halbe Stunde oder Stunde später nochmal probiere, durchzukommen.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie eine Aufgabe, die von dir was bindet sozusagen. Mm. Also da hätte ich das jetzt wirklich eher auf die Patientin geschoben.
Ja, generell halte ich es ja mit Anrufen so, dass ich nicht unbedingt öfter versuche anzurufen. Also schon ein paar Mal, aber jetzt nicht 10-mal am Stück oder so. Ich hatte neulich auch wieder jemanden, der wollte was von mir wissen und ich habe die Mailbox abgehört, seine Nachricht gehört und während ich die abgehört hatte, habe ich wieder 2 entgangene Anrufe von demselben Typen. Und so, das war halt so, ja, also es geht jetzt nicht schneller, im Gegenteil, es geht eher langsamer, wenn du mich jetzt so zuspammst. So, dann komme ich nämlich nicht dazu, die Nachricht abzuhören oder zurückzurufen, sondern, ja.
Ja.
Die Kunst des Telefonierens. Ein Aufnahmeleiter-Podcast.
Da ist doch jetzt wirklich mal eine lustige Idee entstanden, ja.
Demnächst auf diesem Kanal. Lotte kann Tanja dann nicht erreichen, weil Tanja ist ja in der Klinik. Und das Problem ist, dass die Möbelpacker auf einmal mit den Sachen aus Weimar im Garten stehen. Die Möbelpacker haben alles abgeladen und sind eigentlich erst heute Abend dran. Und das wusste der Möbelpacker aber nicht und sagt, es ist auch nicht sein Problem, dass sie jetzt hier nicht wegräumen können. Also sie haben alles abgeladen und tschüss. Und Lotte und Paul stehen da mit Kisten voller Zeug, fangen an, so ein bisschen zu schleppen. Und dann ruft Paul aber so ein paar Leute an per Handy, die dann helfen sollen. Unter anderem kommt Bernd. Es kommt Piwi mit dem Fahrrad angefahren, Inge mit einer Karre und dann sehen wir eine Collage, wie alles weggeräumt wird, nach und nach.
Nur Lotte hilft, glaube ich, nicht mit, ne? die sitzt irgendwie in der Nähe. Sie hätten ja, also es, die Kinder hätten ja eine Möglichkeit gehabt, juristisch legal sozusagen die beiden anderen so zu erpressen. Also die hätten ja gut sagen können, passt auf, wir sind minderjährig. Empfangsbestätigung von uns gibt's nicht, dass sie das ordentlich bei uns abgeladen haben, es sei denn, sie helfen. So, ansonsten können sie bis heute Abend warten, bis da irgendwelche Erwachsenen kommen und sonst zahlen sie. Kann ja sein, dass nachher was fehlen würde oder so. Also sie hätten die Chance gehabt, schön gemeint zu sein.
Das wäre auch voll was Lotte machen würde, ne? Also.
Ja, stimmt. Die ist eigentlich, Lotte könnte sowieso später mal eine juristische Karriere irgendwie vor sich haben. Also sie geht ja Konflikten auch nicht aus dem Weg weiß sich da eigentlich auch ganz gut zu behaupten. Es ist halt jetzt hier so, ich meine, so riesig groß ist das Problem ja eigentlich nicht, oder? Also da stehen halt ein paar Kartons ein paar Stunden.
Solange es nicht regnet, ja.
Genau, also das wäre die einzige Gefahr.
Ja. Hatzfeld und Christian bearbeiten einen Routinefall. Nora informiert sie dann, dass die Laborergebnisse von Klaus Eilau da sind und sie gehen an den PC. Mal wieder eine heftige Szene von Fachgesimpel.
Kein Kalziummangel, Vitamin D, Testosteronspiegel normal. Aber hier, sehen Sie mal, Phosphatwert. Alkalische Phosphatase erhöht und hier der Serumphosphatspiegel mit 2,1 ist deutlich zu niedrig.
Hormonproduzierender Tumor?
Onkogene Osteomalazie?
Wir müssen den Tumor finden, sonst werden seine Knochen immer brüchiger und sie werden sich demineralisieren.
Und Christian informiert Klaus.
Ihre Blutwerte deuten darauf hin, dass Sie eine onkogene Osteomalazie haben. Ja?
Die Blutwerte weisen darauf hin, dass er einen hormonproduzierenden Tumor hat. Vielleicht ist er sogar gutartig, aber er löst eben diese Probleme aus. Genaueres wissen wir nach einer OP. Genaueres wissen wir nach einer Untersuchung der Gewebeprobe. Und wir müssen erstmal rausfinden, wo der Tumor ist. Und deswegen müssen wir einen Ganzkörper-MRT machen. Und ja, Klaus sagt, so ähnlich wie wir wahrscheinlich jetzt und unsere Hörer, das ist ganz schön viel auf einmal.
Ja. Ja. Ich muss auch sagen, dass gerade durch dieses viele medizinische Fachsimpeln, also diese Medizinstory hat mich offen gestanden gar nicht gejuckt. Also die Schwangerschaftsstory schon noch, weil es natürlich auch irgendwie diese Beziehungsstory mit hinterher hing. Aber wir sehen ja irgendwie kein emotionales Drama, was bei ihm dadurch groß entsteht, sondern er kommt halt einfach in die Praxis. Wir sehen nicht, dass es zu Hause deswegen Ärger gibt. Wir sehen nicht, dass er irgendwelchen anderen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, sondern er ist eigentlich immer ein ziemlich normaler Patient. So. Dann ist mir dieses ganze Fachbegriffsgerede oft zu anstrengend und
man schaltet innerlich so ein bisschen ab, ne?
Ja, genau.
Ja. Piwi kommt zu Lotte, fragt, ob sie ein Stück Kuchen will. Sie sitzt draußen im Garten und sagt aber, sie hat keinen Hunger. Lotte fragt so, ist irgendwas? Piwi wollte sie das fragen. Ich schüttel gerade so ein bisschen den Kopf, weil ich so das Gefühl habe, Lotte ist jetzt, nachdem die Entscheidung getroffen ist, dass sie einziehen, wieder sauer, dass sie einziehen. Aber vorher hat sie gesagt, es ist ihr egal. So.
Ja, ja.
Na egal. Piwi erzählt, er glaubt, er weiß, wie es ihr geht und erzählt dann, dass sie damals nach Eisenach gekommen sind, als seine Mutter gestorben ist und das alles überhaupt nicht leicht war. Davon wusste Lotte nichts. Piwi fand hier alles mega scheiße. Er wollte unbedingt zurück nach Berlin. Er hat sich selbst leid getan. Meiner Schwester ging es nicht anders. Mein Papa war Witwer, aber das hat er alles nicht gesehen. Er war nur mit sich selbst beschäftigt. Egal, was er eigentlich sagen will, ist, für Tanja ist es auch nicht leicht. Sie sitzt total zwischen den Stühlen und fragt dann, ob Lotte morgen Nachmittag schon was vorhat. Denn manchmal ist es besser, die Dinge aus anderer Perspektive zu sehen. Also, morgen sind wir verabredet, morgen Nachmittag, ja? Und Lotte sagt ja. Und hier habe ich mir in Klammern aufgeschrieben, was ich glaube, in diesem Moment. ohne das Ende gesehen zu haben, was passieren wird. Und in Klammern steht ein Wort. Fliegen.
Okay. Weil du einfach damit gerechnet hast oder weil du den, weil du dann dich daran erinnert hast an die Geschichte mit Peavy damals?
Naja, genau. Also man wird so ein bisschen daran erinnert, weil Peavy halt erzählt von Staffel 1 im Grunde, von den ersten paar Folgen, die wir ja auch gesehen haben. Und mit diesem ominösen Satz, manchmal ist es besser, die Dinge aus anderer Perspektive zu sehen. Und der Backstory, die dann ja auch geweckt wird in meinem Kopf, dass der Staffel 1 Peavy ja Paragliding gemacht hat, war mir dann, habe ich dann so gesagt, das schreibe ich mir jetzt an dieser Stelle auf und mal gucken, ob es stimmt.
Also genau, von mir so drei kleine Punkte zu dieser Szene, zwei gute, ein schlechter. Der gute ist halt der erste, genau was du genannt hast. Also wir haben so diesen Bezug zu Staffel 1, was ja wirklich in dieser Serie sehr, sehr selten ist. Dafür dann aber, wenn es passiert, irgendwie umso wertvoller, dass man jetzt wirklich quasi dafür belohnt wird, so viele Folgen geschaut zu haben und solche alten Folgen zu kennen. Und dass man irgendwie merkt, also ich finde ja immer den Gedanken sehr schön. Ich weiß auch, dass deine Mutter zum Beispiel mal die schöne Geschichte erzählt hat, ich hoffe, ich gebe sie jetzt richtig wieder, dass sie mal kein Geld hatte für einen Fahrschein und ihr das dann jemand geliehen hat und dann aber klar gesagt hat, das können sie also mache ich für sie, wenn sie es dann bei einer anderen Person auch noch machen.
Ja, ich glaube, so. Es ging sogar darum, den Fahrschein an sich weiterzugeben, was man damals noch durfte.
Ah, okay, den Fahrschein an sich, okay. Ja. So, und diese Gedanke, dass man irgendwas macht und das wird mal weitergegeben, das finde ich irgendwie immer schön. Und das Peavy, es wurde mit Peavy was gemacht und Peavy macht es jetzt selber viele Jahre später. Also er vergisst nicht, was jemand anderes mal für ihn getan hat. Das finde ich sehr schön.
Das Zweite, es ist, was ich ja. Genau, ich wollte nur ergänzen, also genau wie du empfinde ich ein gewisses Wärmegefühl, wenn man von Staffel 1 redet und dass man so ein bisschen belohnt wird, weiß ich nicht, wie viele, 90 Folgen gesehen zu haben und dann nochmal kurz über Folge 7 zu reden. Das geht mir genauso.
Genau. Für mich war es natürlich total lustig, weil ich ja umgekehrt geguckt habe. Also 95 war ja bei mir sozusagen in meiner persönlichen Filmhistorie vor der Folge, was weiß ich, 8 oder 11 oder was da auch immer kam. Deswegen war es dann lustig zu sehen, diese Szene gibt's wirklich. Weil cool. Ich damit nicht gerechnet hatte. Das Zweite ist halt, dass ich es an sich total gut finde. Also das, was ich bei Bernd letztes Mal oder vorletztes Mal kritisiert habe, dieses Schuld sind immer die anderen und schon ist es gelöst, das wird ja jetzt hier so, also viel, viel besser gemacht. Peavy erzählt seine Geschichte, die auch dramatisch ist und er erzählt es so, dass es empathisch ist und gleichzeitig ist es irgendwie klar, was so der Background bei ihm wird. Sie bekommt mehr Verständnis für die anderen, für die Situation und sowas. Also das ist an sich total super. So, und das Dritte ist aber gerade das, warum bauen wir denn das jetzt nicht an den Anfang und überzeugen damit Lotte? Also das wäre auch einfach, selbst sage ich mal, wenn wir schon die Drehbuchautoren kritisieren, man könnte es eigentlich schon noch im Schnitt, hätte man diesen Fehler korrigieren können und die Szenen einfach komplett switchen, dass sie dadurch irgendwie so eine Wendung bekommt.
Es ist wirklich unerklärlich, weil im Grunde haben sie nicht nur Lotte in dieser Folge unpassend gemacht zu der Lotte, die wir bisher gesehen haben, sie haben sogar die Lotte, die wir am Anfang der Folge gesehen haben, unpassend gemacht mit der Lotte, die wir in der Mitte der Folge sehen. Also diese Figur ist überhaupt nicht, die spricht nicht aus einem Mund, die spricht mit mehreren Identitäten, hat man den Eindruck.
Ja, und es ist einfach, geht über das hinaus, was auch in so einem Hormoncocktail Jugendlichen so nachvollziehbar ist.
Genau, man widerspricht sich mal als pubertierender Jugendlicher, aber man widerspricht sich nicht in der Hinsicht, dass man sagt, ich will in die Großstadt. Ah, ich will doch nach Eisenach. Nein, ich will in die Großstadt. Ach, ich will doch nach Eisenach. Also, whatever. Ja. Ich glaube, wir haben noch nie so viel über eine einzelne Sache in dieser Hinsicht gesprochen. Aber ja, das war übrigens Folge 3, der Traum vom Fliegen, Staffel 1.
So früh, krass.
Okay. Ja. Hier steht, Christians Sohn Peavy ist durch den Tod seiner Mutter wie paralysiert, sodass sich alle Sorgen machen. Und dann kommt Marlene auch noch mit gut gemeinten Ratschlägen daher. Mit Mühe kann er seinen Sohn schließlich zu einem Ausflug überreden. Was Christian nicht geahnt hatte, Peavy entdeckt seine Leidenschaft für das Paragliding.
Tja, ja, das ist krass, ey. Ewig lang her.
Das ist wahr.
Lustig. Ich finde es halt ein bisschen lustig, muss ich ja sagen. Also es ist lustig, aber ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es komisch finde, dass Lotte so wenig über die Familie weiß. Und es wirkt jetzt auch hier so, also sie erfährt ja, also Entschuldigung, ich will jetzt wirklich nicht sagen, ich finde es wirklich nicht lustig, diese Todesfälle, die da geschildert
kurios,
werden.
Kurios, so, ja. So.
Ja, es ist sozusagen sehr kurios, genau, dass jede Woche erfährt sie von einer neuen Person, dass irgendwer wer verstorben ist. Und es bahnt sich eigentlich immer mehr, wie dramatisch eigentlich der Hintergrund der ganzen Familie ist.
Stimmt. Ne? Die Mutter von Clara ist tot, die Mutter von Peewee ist tot, ja.
Genau.
Die Mutter von Paul ist tot.
Genau, also und es wird so scheibchenweise wird es Lotte erzählt und jedes Mal führt es zu einer neuen Veränderung. Also
der Kleistfluch, ich sag dir.
Genau.
Ich habe noch einen letzten Gedanken dazu und dann können wir nach einigen Stunden dann auch fortfahren. Ich muss ja sagen, ich bin hier etwas defensive geworden. So ein Gefühl der, eine reflexartige Verteidigung kam in mir hoch, als ich Meo Wulf Geschichten habe erzählen sehen vom David Bode Peewee. Da habe ich so gedacht, nein, das hast du alles nicht erlebt, sondern so. Das war irgendwie so ein Reflex in mir, wo ich dachte, da hast du kein Recht darüber zu erzählen, obwohl es natürlich keine andere Möglichkeit gibt, das zu machen, weil das war ja nun mal dieselbe Figur.
Das wäre lustig, wenn er gesagt hätte, du musst wissen, ich war mal schizophren und mein anderes Ich hat mal ein Paraglider gemacht.
Genau, ja. Und ich meine, ganz Sinn ergibt es auch nicht, denn der David Bode Peewee ist damals gegangen mit dem mit den Worten, ich bin hier immer noch in diesem popligen Eisenach. Und ist dann nach Bayern gegangen. Also, er hat sich auch nicht, also es ist schon ein bisschen selektive Wahrnehmung von ihm, dass er dann alles toll fand in Eisenach.
Ja, ja, stimmt.
So, das MRT beginnend bei den Füßen. Hatzfeld hofft, dass der Tumor nicht am Kopf ist, sonst scannen wir hier den ganzen Tag und es geht für Klaus in die Röhre. Sie scannen und ein paar Überblenden wird die vergehende Zeit dargestellt und sie finden dann endlich was am Ellenbogen. Und später sitzt Klaus dann wieder bei Christian und er hat auch so einen Knubbel am Ellbogen und Klaus dachte, dieser Knubbel am Ellbogen wäre ein Überbein. Christian meint, das ist keiner. Nach der OP werden sich dann seine Blutwerte verbessern, kündigt er an, und die Knochendichte wird wieder zunehmen, aber er wird für ein gutes halbes Jahr ausfallen. Und Klaus meint, das war's dann wohl mit meinem Hof. Und Christian meint, aber sie haben doch bestimmt Freunde, Familie und Nachbarn. Klaus meint, er hat immer alles allein geschafft, und Christian deutet auf seinen Tumor und sagt, das werden sie nicht alleine schaffen. Klaus sagt und denkt an seine Sonja, das hat sie nicht verdient. Und Christian sagt, würden sie ihrer Frau raten, aufzugeben, wenn es andersrum wäre? Und Klaus meint, natürlich nicht. Christian nickt, so ein bisschen recht habend. Das ist eigentlich dieser alte Konflikt, ne? Also innerhalb von wenigen Szenen und wirklich reduziert auf das absolut Wesentlichste. Patient hat irgendwas, Patient will sich nicht behandeln lassen, kommt dann aber doch nochmal wieder am selben Tag, hat irgendwas Schlimmes, vergeht so ein bisschen in diesem Selbstmitleid von wegen, meine Frau will bestimmt nicht, dass ich ihr zur Last falle, und sie hat es nicht verdient, und dann mit einem Dialogsatz von Christian, würden sie ihrer Frau raten, aufzugeben? Und er sagt, natürlich nicht, ist das dann auch wieder gelöst. Also der alte Milena-Konflikt, aber in 30 Sekunden.
Ja.
Kann man dir geht's am Arsch vorbei.
Ja, man kann da zu wenig noch dazu ganz sagen, weil man so denkt, ja, wir haben diese Story schon so oft, genau wie du sagst. Also es ist nicht so kompliziert zu verstehen, in welche Richtung das jetzt gehen wird.
Ja. Tanja sieht jetzt in der Klinik auf dem Handy die entgangenen Anrufe von Lotte. Dann kommt aber Alex Schwarz herbei, geeilt, und sucht seine Frau Laura. Und Tanja spricht ihn an im Flur und fragt, was los ist. Oder er fragt wahrscheinlich, was los ist. Und der Eingriff läuft noch. Ihm wird ganz schlecht. Dann meint sie, dann setzen wir uns lieber, bevor er ihr hier umkippt. Und Alex erzählt, gestern hat sie erst erzählt, dass sie schwanger ist und er war ein blöder Mistkerl. Und Tanja sagt, es ist wichtig, trotz allem, dass sie jetzt hier sind. Und dann kommt Frau Bender mit der narkotisierten Frau Schwarz auf einem OP-Bett heraus. Bender sagt, die OP ist gut verlaufen und ihr geht es gut. Sie kommt in den Aufwachraum. Mit dem Baby sieht alles normal aus. Es hat die OP gut überstanden. Und er, also Alex, umarmt Tanja und wir kriegen die Rückbesinnung auf die andere Szene, wo sie Tanja umarmt hat. Denn er sagt genau wie sie, das musste jetzt sein. Lotte hört abends Musik in ihrem Zimmer und hat den Kopfhörer auf. Deswegen bemerkt sie nicht, dass Tanja von hinten angeschlichen kommt und ja, tippt sie an. Und Paul hat Tanja schon von dem Chaos erzählt. Tanja tut es leid, dass sie nicht da war, aber sie hat heute zwei Leben gerettet und sie hofft, dass Lotte sich hier wie zu Hause fühlen wird und Lotte hofft dasselbe auch für sie und Tanja bedankt sich bei ihr. Das war die Versöhnung jetzt quasi nochmal. Die Versöhnung von der Versöhnung, keine Ahnung. Frau Schwarz wacht auf und Alex ist da, informiert sie, dass es dem Baby gut geht, wiederholt nochmal, dass er ein blöder Mistkerl war. Es tut ihm leid, dass sie das alles alleine durchstehen musste. Aber jetzt will er an ihrer Seite sein, wenn sie das auch will. Und als Antwort nimmt sie einfach seine Hand und will offenbar. Christian führt Tanja später mit verbundenen Augen durchs Haus und ins Schlafzimmer. Da darf sie die Augen dann aufmachen und sie sieht eine uralte Bettwäsche von sich, wie sie sagt. Und Christian meint, auf einem ihrer Umzugkartons stand Bettwäsche und er hat dann einfach das Bett damit bezogen, damit sie sich wie zu Hause fühlt. Und Tanja findet das unglaublich süß von ihm. Dann sind wir kurz in der Klinik. Sonja bringt Kuchen für Klaus. Und Christian hat hervorragende Nachrichten für sie. Der Tumor war tatsächlich gutartig. Die Blutwerte verbessern sich. Mit ein bisschen Geduld ist er wieder ganz fit. Sonja weiß nicht so ganz, wie sie ihm danken soll. Bietet verlegen so ein bisschen Kuchen an, aber Christian lehnt lachend ab. Und sie soll gucken, dass er sich schont. Sie meint, alles ist schon organisiert. Die ganze Nachbarschaft hilft dabei, die Ernte einzuholen. Klaus dankt für alles und Christian meint, gern geschehen und alles Gute. Tanja kommt zu den Schwarzens. Ihr geht es gut. Sie hat kaum noch Schmerzen. Vor einer Stunde hatte sie den letzten Ultraschall und Tanja hat eine Kleinigkeit mitgebracht, nämlich das erste Bild des Kindes auf dem Ultraschall, auch wenn man da noch nicht viel erkennen kann. Und Tanja meint, wir sehen uns dann demnächst beim nächsten Kontrolltermin. Und letzte Szene der Folge. Peewee und Lotte sind beim Paragliden. Also ich hatte recht mit meiner Fliegenvermutung. Und hier habe ich mir noch aufgeschrieben mit einem Nebensatz. Man hat hier auf einmal festgestellt, dass es noch eine Staffel 1 gab. Denn bisher war es ja wirklich so, dass fast alles, was irgendwie vor Staffel 5 war, ignoriert wurde. Und hier ist es zumindest so, dass man sich nochmal zurückbesinnt auf diese Staffel 1 und dass es diese Story mal gegeben hat. Lotte meint, als sie dann wieder gelandet sind, das war das Coolste, was sie je gemacht hat. Peewee meint zu ihr, Eisenach ist wohl doch nicht ganz so doof. Papa hat mir damals auch so einen Flug geschenkt, als wir hier neu waren. Und Tanja wird dann per Handy informiert, also Lotte ruft Tanja an und erzählt ihr das Ganze. Und wir sind dann bei Tanja, die die Nachricht an Christian weitergibt und die Worte verwendet, die Lotte verwendet hat. Es war krass abfetzmäßig analog. Christian sagt, es war was?
Das war, fand ich ganz cool, dass das jetzt wieder mal kam, weil ich habe die Folge ja vor 5 Jahren oder so geguckt und habe diesen Begriff dann öfter verwendet, weil ich dann irgendwie dachte, entweder es ist Jugendsprache oder dann ist es cool, wenn ich das jetzt verwende, weil es dann peinlich ist sozusagen, oder es ist noch nicht mal Jugendsprache, dann ist es noch peinlicher.
Und, was denn von den dreien? Alles drei oder analog? Oder?
Abfetzmäßig analog, also das finde ich einfach, also werde ich demnächst wieder öfter verwenden. Also auch diese Folge, die wir aufgenommen haben, war natürlich wieder abfetzmäßig analog. Also habe ich aber nie gehört. Also
nein, nicht
hat
das
jemals jemand gesagt?
Nee. Naja, das Problem ist, also zwei Dinge. Ich bin natürlich 2018 schon 3 Jahre im Beruf und bin jetzt also nicht mehr ganz nah dran an der Jugendsprache, obwohl ich da immerhin unter 30 war. Alles, was mit Fetz ist, kommt mir immer vor wie 70er Jahre. Das fetzt oder irgendwie sowas klingt mir immer wie 70er Jahre. Also deswegen abfetzmäßig und auch mäßig. Das Wort mäßig klingt schon sehr alt, finde ich. Mhm. Ich habe in dem Zusammenhang dann mal gegoogelt. 2018 kam die Folge raus. Ich habe mal gegoogelt Jugendbegriffe 2018 und hatte ein bisschen Sorge, denn damals, als man selbst Jugendlicher war, zeichneten sich die Jugendwörter des Jahres immer dadurch aus, dass man kein einziges kannte. Das war immer so, okay, irgendwelche Erwachsenen wählen die Jugendwörter des Jahres, aber die Jugendlichen kennen die Wörter gar nicht. Ich hatte dann ein bisschen Sorge, weil ich die 2018er Jugendwörter alle kannte und daran so ein bisschen erkannt zu haben glaubte, dass ich jetzt auch älter werde.
Eine interessante Wendung, ja.
Okay. Ja. Also deswegen, ich habe das auch noch nie gehört. aber es ist zumindest denkbar, dass es verwendet wurde. Aber es ist genauso denkbar, dass Autoren sich hier irgendwas überlegt haben, was sie glauben, Jugendsprache ist.
Ah, okay. Ist es eigentlich so, bei diesem Paragliding, also ich finde ja, dass das an sich cool ist, also ich weiß, dass die Schauspielerin Anne-Sophie Triesch, die wurde nochmal interviewt, das war in der ARD-Mediathek zu sehen, und da wurde sie irgendwie gefragt, was so das Coolste wäre, und da hat sie von diesem Paragliding erzählt. Also sie haben das wohl wirklich auch gemacht, sozusagen, und was ich mich nur gefragt habe, ist der dahinter, ist das Peewee? Nein, das ist doch ein Trainierter, oder?
Genau, also, das ist ein Trainierter, und Peewee steht auf der Erde.
Okay, Peewee war gar nicht dabei, alles klar. Ja, weil ich dann kurz so dachte, ob Peewee der dahinter, ob die das sozusagen zusammen machen, aber das wäre ja krass, wenn er da die Verantwortung hätte.
Ja. Weiß gar nicht, ob er es noch dürfte mit seinem verletzten Rücken.
Ah, okay, das könnte natürlich auch sein.
Ja. Ja, also, es war was, fragt Christian, abfällsmäßig analog. Tanja meint, keine Ahnung, aber in jedem Fall hat sie seit Wochen Lotte nicht mehr so gut gelaunt erlebt. Erst schmeißt Paul den Umzug, dann begeistert Peewee meine Tochter für Eisenach. Deine Söhne sind schon echt toll. Und Christian meint, es könnte am Vater liegen. Und Tanja meint, die Vermutung habe ich auch. Und sie radeln davon. Und wir sehen den Abspann.
Gemeinsam statt einsam, Folge 95 beziehungsweise 714. Ja, wir haben eine Menge diskutiert und eine Menge Kritik gelassen. Und ja, was soll man sagen? Wir waren da einfach ein bisschen ratlos. Aber die letzte Szene mit dem Paragliding, dass das auch wirklich so gezeigt wurde, ich fand es auch nochmal cooler gezeigt als in der Staffel 1, weil es halt jetzt mit mehreren Kameras war. Also einmal werden sie gefilmt, aber auch ihre Perspektive wird gefilmt. Also
in der Luft,
ja. In der Luft sozusagen, wie es so aus deren Perspektive aussieht, fand ich cool. Und an sich ist das halt auch wirklich ein glaubwürdiger Schritt sozusagen. Peewee kommt auf die Idee, die ich ja schon seit einigen Folgen eingefordert habe, tut doch mal was, was ihr gefällt und was irgendwie dafür sorgt, dass sie sich mit Eisenach identifizieren kann oder mit der Familie oder sowas. Endlich mal wenigstens das.
Ja. Ja, also ich glaube, wir haben fast alles schon während der ganzen Folge besprochen. Also es war die große Treibkraft der Figur Lotte, endlich wegzuziehen, und jetzt ist es ihr egal, ob sie da wohnt oder nicht. Genau das Gleiche kann man aber auch über die Schwarzens sagen, denn er denkt ja an Scheidung, als sie sagt, oder sie denken beide an Scheidung und haben entsprechende Schritte in die Wege geleitet, als sie sagt, sie ist schwanger. Und am nächsten Tag ist einfach alles weggeblasen. Warum? Also, es hat sich ja eigentlich nichts verändert. Also, wir haben nichts gesehen, was den Konflikt irgendwie auf eine andere, irgendwas hinzufügt. Und dann sagt er, ich war ein Mistkerl und jetzt bin ich für dich da und so weiter. Es wird ja einen Grund geben, warum sie an Scheidung gedacht haben. Und es wird wahrscheinlich nicht nur sein, dass sie kein Kind bekommen kann. Aber interessiert uns nicht. Es funktioniert jetzt einfach und es ist jetzt einfach wohlgefallen. Konflikte lösen sich einfach von selbst ohne Erklärung. Und das mehrfach in dieser Folge. Und das ist einfach doof.
Ja, wir sind kritisch bei dieser Folge.
Ich kann halt Versöhnung und heile Welt, ne? Also, das ist alles nett. Aber ich kann der Serie keinen dieser ganzen aufgeblasenen pseudodramatischen Konflikte mehr abnehmen, wenn sie sich dann am Ende selbst auflösen.
Ja, also mit dem Begriff vergeudete Emotionen hast du es natürlich irgendwie auch treffend formuliert. Also
Ich investiere Emotionen da rein. Sorry, ich das unterbreche. Ich krieg mich jetzt auf gerade, aber ich investiere Emotionen da rein, emotionale Energie ja auch, und die entlädt sich halt nie, weil nach dem Aufbau implodiert es dann am Ende einfach. Es kommt zu keinem Abbau, sondern es ist so wie so ein Ballon, wenn man den aufbläst und man erwartet den Knall. Aber der fliegt dann so labbrig davon. So.
So. Du hast hier tolle Bilder, um das so viele schöne Analogien, um das alles zu beschreiben. Was denkst du denn, wie es jetzt weitergeht? Glaubst du, dass es auf einmal die ultimative Versöhnung zwischen Paul und Lotte gibt? Oder glaubst du, dass die beiden jetzt der Konflikt, also weil jetzt vielleicht wird es ja doch noch, also es gibt drei Möglichkeiten, entweder sie verstehen sich oder es gibt einfach weiter Streit oder es gibt so viel Streit, dass sie sagen, okay, sie müssen doch raus.
Ich glaube an nichts Ultimatives mehr seit heute. Also bei Familie Dr. Kleist eine ultimative, wird es nicht mehr geben. Es wird immer anscheinend nur noch diese Szene geben, ach, dir ist ein Stift runtergefallen, ich heb ihn auf, ah, jetzt mag ich dich oder so. Und deswegen, ich glaube, es wird jetzt einfach, es sind ja auch nur noch zwei Folgen in dieser Staffel, ich denke, es wird jetzt einfach nebeneinander existiert, man hat sich so toleriert und dann ist ja auch eine neue Staffel, da kann man dann wieder behaupten, 5 Jahre sind vergangen und Paul ist mittlerweile der erfolgreiche Architekt und Lotte und er sind schon lange verheiratet oder so. Also da kann man ja dann wieder irgendwelche Tricks machen, die dann so ein bisschen die Konflikte alle beendet haben.
Ja.
Ja. Ja. Es hatte allerdings wirklich was mit dieser Rückbesinnung auf Folge 3, finde ich, weil auch da übrigens ja nebenbei, auch da hat man ja eine Tumor-Story, nämlich mit dem Fluglehrer von Peewee, der am Bein irgendwie so einen Tumor hatte und so. Also weniger dramatisch hier, weil damals ging es ja um Amputationen und so, aber hat auch eine Parallele.
Ja, ja, stimmt. Also da die Motive werden aufgegriffen. Das war...
Puh, eine emotionale Folge, möglicherweise die beste Folge von Verstaubt und Altbacken bis hierhin. Und jetzt haben wir noch zwei Dinge zu tun.
Genau, ich möchte natürlich, dass die Leute, stell dir mal vor, uns hören jetzt die Drehbuchautoren oder sowas, die werden hier so total abgekanzelt von zwei Leuten, die sich selber feiern. Das
ja, wäre das schön. Jeder, der mir sagen möchte, jeder, der mir einen Vortrag halten möchte, warum das heute gut war, was heute wir besprochen haben, also gut, was wir in dieser Folge gesehen haben, der ist herzlich eingeladen und der kann gerne mit mir streiten.
Aber naja, vor allem kann er schreiben an unsere Mailadresse.
Ja, meinetwegen kann er auch schreiben. Aber jeder, der daran mitgewirkt hat und der Meinung ist, das war gut, der kann gerne mit mir reden.
Das ist doch ein schönes Gesprächsangebot. Mit mir auch.
Die Diskussion können wir. verstaubtundaltbacken@gmail.com und dann können wir gerne darüber reden. Aber ich bin der Meinung, es war nicht gut.
Du hast vorhin gesagt, wir hätten jetzt im Prinzip schon alles besprochen, aber es fehlt natürlich eine wichtige Sache. Das ist der Dahlmann. Welcher ist es bei dir?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Mein Sushi-Lushi Dahlmann geht in der Folge an Tanja. Ich habe ebenfalls Frau Schwarz im Sinn gehabt für diese Sache, dass sie offenbar halt Scheidung lebt mit ihrem Mann und dann trotzdem glaubt, die Nachricht einer Schwangerschaft ist irgendwie uneingeschränkt was Schönes, worüber man sich freuen muss und dann so ein Schüchchen geschenkt mitbringt, also... wäre auch ein vorsichtigeres Vorgehen vielleicht besser gewesen. Aber Tanja kriegt es zu mich, und zwar für die Szene im Kletterpark, für eine kleine Sache, weil sie so sagt zu Lotte, sie wird es mit ihr gemeinsam entscheiden, und ob sie einziehen oder nicht. Und Lotte sagt dann, ist ja nur eine Rückfrage, eine journalistische Nachfrage. Wenn ich also dagegen bin, dann ziehen wir nicht ein. Und Tanja so, na ja, nein, wir entscheiden gemeinsam. Also offenbar entscheiden sie aber auch nur dann gemeinsam, wenn die Entscheidung auch in Tanjas Sinn ausfällt.
Aber ich will das auf keinen Fall über deinen Kopf hinweg entscheiden.
Ach nein?
Nein, natürlich nicht. Es ist mir wichtig, dass du glücklich bist.
Und wenn ich nicht will, dann ziehen wir nicht hin.
Das kannst weder du alleine bestimmen, noch ich. Wir müssen darüber reden und dann müssen wir das gemeinsam entscheiden.
Ach.
Wenn ich dafür bin, ziehen wir ein, und wenn ich dagegen bin, na, dann müssen wir noch mal gucken.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob eigentlich der Satz, wo wir wohnen, ist mir echt Latte, eigentlich wirklich ein Ja ist. Also sie hat ja irgendwie, also ich sag mal, Tanja hätte auch mehr darauf bauen können generell noch, dass sie mir sagt, ich möchte schon, dass du es auf eine gewisse Art auch möchtest. So.
Ja.
Und wenn nicht, dann bleibe ich bei meiner Zusage für die Wohnung. Stattdessen ist ja sozusagen, ich sag mal so, es gibt ein Ja, eine Enthaltung, also okay, ja.
Genau, es gibt kein Nein.
Genau, also auch das nochmal so ein bisschen, ja.
Also einstimmig eigentlich, keine Gegenstimmen.
So, genau. Ja. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch überlegt, den Tanja zu geben. Und zwar für eine andere Szene, die später kommt. Und zwar klopft sie ja bei Lotte an der Zimmertür.
Ja.
Lotte sagt ja nichts, weil sie ja Musik hört. Und Tanja nimmt das als Signal, dass sie sich erlaubt, einfach die Tür zu öffnen. Ich hatte auch überlegt, ob das was ist, was dich wieder sehr stört, genauso wie Kopfhörer wegnehmen oder sowas. So dieses, weiß nicht, dass man halt merkt, okay, ein Jugendlicher ist in seinem Zimmer alleine und ich klopfe, dann habe ich auch kein Ja bekommen, sondern eigentlich ist das nur klar, okay, anscheinend ist gerade irgendwas, dass ich nicht reinkommen kann oder so.
Stimmt, aber man muss ihr zugute halten, dass sie den Kopfhörer nicht einfach runterzieht von hinten, sondern sie so antippt.
Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, selbst wenn Lotte jetzt gesagt hätte, keine Ahnung, ich gucke da Pornos oder sonst was und
bin nackt
oder sowas, genau, dann wäre das irgendwie ungünstig gewesen.
Aber, ja, das stimmt. Aber man muss auch sagen, dann hätte Lotte auch den Darm kriegen können, dass sie mit dem Rücken zur Tür, die offen ist, Pornos guckt und mit Kopfhörer.
Nee, die Tür war ja nicht offen. Die Tür war ja nicht.
Ich meine unverschlossen, also.
Ach so, ah, okay. Ja, also
das ist wie dieser Witz, wer war das? Das ist immer ein Comedian, der irgendwie gemeint hat, er guckt Pornos immer mit geschlossenen Augen und mit Kopfhörer. Und dann hat er irgendwann mal Pornos geguckt mit Kopfhörer und geschlossenen Augen. Und als er die Augen wieder aufgemacht hat, stand eine Schale Kekse vor ihm auf dem Tisch und seine Mutter hat ihm eine Schale Kekse hingestellt.
So geht's doch aus. Ja. Das ist schön. Weißt du, wer das war?
Nee, ich könnte Kristall gewesen sein oder so, aber ich bin nicht mehr sicher. Okay. Ja.
Ich habe mich aber dann irgendwie habe ich gedacht, okay, ich kann es auch nachvollziehen, dass Tanja, nachdem sie ja auch an so einem Tag mit Umzug und viele Anrufe bekommt, dass sie dann sozusagen das Bedürfnis hat, ihre Tochter zu sprechen an dem Abend, ist dann auch irgendwie in Ordnung und kann sich vielleicht auch denken, dass das Kind was hört. Deswegen geht der Dahlmann an zwei Leute, und zwar an Piwi und Paul.
Okay.
Und zwar kleine Szene. Ich muss gestehen, ich hatte schon stärkere Dahlmanns, so auch wie letzte Woche. Ja. Aber trotzdem, und zwar gab es diese Abendszene mit wir hatten Tomatensauce, aber nichts dazu, und wir hatten nur Pasta, aber nicht mehr. Ja. Dann kam ja von Christian diese väterliche Frage, und wer war mit dem Einkaufen dran? Und die beiden zeigen so voll auf Lotte. Und ja. Kannst du dich erinnern an die Szene? Oder?
Ja. Haben wir vorhin nicht beschrieben, aber ja. Hm.
Ja, und irgendwie fand ich das sehr, sehr unsympathisch und so. Das hatte noch, war für mich so eine voll noch draufgesetzt mit diesem ganzen Putzplan und Staubsaugerdienst und was da noch so alles kommt. So, dass die Person, die sich halt, also das ist ja eigentlich doch eine gute Sache sozusagen. Man hat gemerkt, die einen brauchten das, die anderen das. Teamwork at its best, man kocht gemeinsam. So, warum muss man dann jetzt noch groß anschwärzen, dass jemand anderes das nicht hinbekommen hat mit dem Einkaufen oder so? Also da wird ja Lotte wirklich vor gar nichts geschützt sozusagen, dass man einfach sagt, ist doch egal, wir haben was. So, sondern es soll ja so ein bisschen klar gemacht werden hier bei den, also da hat läuft für mich so ein bisschen so mit, bei den Kleists läuft super, so die ergänzen sich perfekt. Die einzige, die eigentlich alles versaut hat, fast wieder war hier die Ewald, so die Kleine. So irgendwie, das Paul, das macht, ja. Konnte ich noch ein bisschen mehr verstehen, aber gerade bei Piwi, so sie war es, wo er sich ja auch schon oft bedient hat oder zumindest seine Freundin aus dem Kühlschrank, ja. So dachte ich, kann man irgendwie sozial freundlicher klären.
Ich habe die Szene auf die Schnelle gar nicht so verstanden, aber jetzt verstehe ich, dass sie sozusagen unter den Bus werfen, wie man sagt. Also sie halt sagen, ja, hier, sie war es. Sie ist schuld, dass wir nichts anderes essen können als Nudeln mit Tomatensauce.
Genau.
Es ist nicht mal mehr Rotwein da.
Ja, ganz genau. Ja. Von daher, genau, jetzt an die beiden. Ich weiß gar nicht, ob Piwi bei mir aufholt langsam, treppchentechnisch.
Es geht. Also Piwi hat bei dir 5 bisher und dein Treppchen besteht aus Bronze 6 mit Johannes Kleist und Lisa Kleist, Silber Bernd Spengler mit 8 und Gold Christian Kleist natürlich mit 23.
Okay, ja. Und bei dir?
Bei mir ändert sich nichts. Also Tanja das erste Mal und 5 Inge und Piwi. Jetzt sind die Bronzenen Silber, Clara, mittlerweile 11 und Christian mit 21, also 2 weniger als bei dir.
Okay. Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, bei mir ist Christian der Dauerbrenner.
Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist ist die Folge 15 der 7. Staffel und heißt Aufbruch. Christians Patientin Martina Strecker hat starke Schmerzen in der Brust. Um Probleme mit dem Herzen auszuschließen, macht Christian ein EKG, das keine Auffälligkeiten zeigt. Da die Patientin jedoch weiterhin über Schmerzen klagt, bittet er Tanja um Hilfe. Das klingt nach wenig. Also wahrscheinlich wieder eine Nebenstory, die irgendwie Medizin beschreibt, und dann wird es irgendwelche privaten Stories geben, die wichtiger sind.
Muss ich sagen, dass ich das auch hoffe, weil auch wenn wir jetzt viel zu kritisieren hatten, ist es trotzdem auch wieder schön, gerade das mit dir zusammen zu besprechen und sich da zusammen in Rage zu reden und deine auch die also alternative Lösungsmöglichkeiten darüber nachzudenken. Mich haben einfach heute auch diese Medizin-Stories so wenig gecatcht, dass ich froh bin wieder über alles, was sich im privaten Rahmen so abspielt. Ist ja eh mehr der Grund, warum ich das alles gucke. Ich gucke keinen Arzt-Story, nicht wegen des Arzt-Inhalts.
Ja, ja, so ähnlich wie mein Navy CRS guckt, wegen der Figuren und wie sie miteinander kabbeln und sich streiten und sich verlieben und so, und nicht wegen der Kriminalfälle.
So. Genau, das genau, passt doch. Wir hoffen, dass die nächste Folge auf jeden Fall abfetzmäßig analog wird. Paragliding machen wir nicht, oder? In den nächsten 7 Tagen.
Man weiß nie, aber es ist sehr kalt gerade. Also ich glaube, so durch, ja, durch den Frost zu paragliden, eher keine gute Idee.
Okay, dann lassen wir das Ganze sein. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern einen schönen 3. Advent. Und genau, hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es da heißt Aufbruch. Und so gelangweilt hat das, glaube ich, noch nie jemand gesagt.
Wenn es dann wieder heißt Aufbruch.
Das klingt besser. Macht's gut, bis nächste Woche.
Tschüss. Ich hatte gerade irgendwie aus dem Nichts völlig Appetit auf Erdbeeren.
Ja, gönn dir doch was.
Ich hab leider keine, aber... Ist nicht Erdbeerenzeit gerade.
Nee.
Gut, dann mache ich mal zu hier.